Sehr geehrte Vorsitzende, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich habe die Aufgabe bekommen, ein bisschen über die Epidemiologie und über die Klinik zu sprechen. Nun, ich habe mir lange überlegt, wie kann ich Ihnen denn die Klinik näher bringen? Und als ich da in meinem letzten Wochenenddienst auf der Intensivstation gesessen bin, plötzlich ein Anruf, Patientin mit akutem Insult wird angekündigt. Bei der Übernahme hatte sie folgende Symptome, kontralateral eine Hemiparese der linken oberen und unteren Extremität, einen Leckleck der linken Seite, eine ipsilaterale Sehstörung. Sie hat dann in weiterer Folge eine progrediente Bewusstseinseintrübung, eine Aphasie entwickelt, aber keine Schwindelsymptomatik. Wie Sie wissen, ist Schwindel ja kein typisches Symptom für einen Insult. Nächstes. Hier sehen Sie das CD, die Ischämie am 13.09. Ein bisschen Probleme mit dem Zeiger. Eine Abgrenzung des ischämischen Areals am linken unteren Bild. Das Hirnödem hat dann im Laufe der nächsten 3 Tage zugenommen. Patientin musste trepaniert werden, hat eine Hirndrucksonde bekommen. Und hier sehen Sie dann, die Patientin musste intensivmedizinisch betreut werden, als Schädelpatientin geführt werden, wurde gekühlt, wie Sie hier unten sehen, Hirndruck monitiert. Es ist sicher ein Extremfall. Zum Glück sehen wir das sehr selten. Nun zur Theorie. Wir alle wissen, die Pathogenese des Insultes kann 2 große Gruppen umfassen. Einerseits die Hämorrhagie. Über diese möchte ich heute nicht sprechen, weil mein Thema ist die CAVK. Auf der anderen Seite die Ischämie. Der Großteil der Insulte ist ischämischer Natur. Und dann gibt es verschiedene Ursachen. Einmal die Atherosklerose zu 20%, kardioembolisch, kryptogenetisch und andere Ursachen. Es gibt auch noch zu 25% lakunäre Insulte. Ich möchte mich auf die atherosklerotischen Insulte beziehen. Die können einerseits selten aber doch durch Hypoperfusion, häufiger durch arterielle Embolien erzeugt werden. Nun, Risikofaktoren für ischämische Insulte unterscheiden wir einerseits in nicht modifizierbar, wie das Alter. Natürlich steigt mit dem Alter das Risiko für einen Schlaganfall und das Geschlecht. Hier sind die Männer etwas benachteiligt. Auf der anderen Seite gibt es modifizierbare Risikofaktoren. Hier eine Arbeit aus Stroke 2006. Hier habe ich gefunden, dass der Diabetes mit der größten Wahrscheinlichkeit eines Insultes einhergeht, gefolgt von der Hypertonie, vom Vorhofflimmern und dann von der Zivilisationserkrankung, Adipositas, Bewegungsmangel, niedriger HDL-Spiegel, Hypercholesterinämie. Asymptomatische Karotisstenosen zum Beispiel haben hier in dieser Studie ein 2-faches relatives Risiko für einen Insult mit sich gebracht. Dann natürlich auch der Nikotinabusus und die KHK, die koronare Herzerkrankung an sich. Interessant habe ich gefunden, dass sich gerade beim Insult nur 60% der Insulte durch die Risikofaktoren erklären lassen. Beim Herzinfarkt ist es anders. Dann können wir 90% davon erklären. Das heißt auf Deutsch, 40% der Insulte nennen wir es genetisch bedingt. Das heißt, wir kennen die Ursache nicht genau, da können wir es nicht genau erklären. Aber es gibt große regionale Unterschiede in der Insultinzidenz. Zum Beispiel in Dijon treten pro 100.000 Einwohner pro Jahr 240 Insulte auf, wohingegen in Novosibirsk die Zahl viel höher ist. Hier haben wir 600 Insulte. Warum ist das so? Man erklärt sich das über die Prävalenz der Risikofaktoren, genetische Faktoren und natürlich auch die Therapie der Risikofaktoren an sich schon. Nun, Österreich, das einzige Land meines Wissens mit der Form eines Wiener Schnitzels. Wie schaut es bei uns aus? Die Inzidenz, gar nicht so schlecht, 200 bis 300 pro 100.000 Einwohner, Prävalenz 600 pro 100.000 Einwohner. Aber die Insultinzidenz ist keine konstante Größe, sie ist verändert über die Jahre. Hier darf ich Ihre Aufmerksamkeit zum Beispiel auf Schweden lenken. Zwischen 75 und 83 kam es hier zu einer 22%igen Zunahme der Insultinzidenz, danach 83 bis 87 zu einer 12%igen Abnahme der Insultinzidenz. Nun, wir alle kennen die schrecklichen Folgeerscheinungen eines Schlaganfalls. Einerseits die Behinderung. Von den Patientinnen und Patienten, die einen Schlaganfall überleben, sind 1/3 überleben in 1/3 ohne Einschränkung, 1/3 mit Einschränkung und 1/3 sind schwer pflegebedürftig. Die andere Hälfte verstirbt. 25% versterben im ersten Monat, 33% in den ersten 3 Monaten und bis zu 50% innerhalb des ersten Jahres. Aber die Mortalität an Schlaganfällen ist auch unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Hier aus einer rezenten Arbeit aus Lancet Neurology aus 2007 wurde gezeigt, dass in Russland die Insultmortalität am höchsten ist und in Kanada am geringsten. Aber auch das ist keine konstante Größe. In Österreich hat die Mortalität an Schlaganfällen sowohl bei Frauen als auch bei Männern deutlich zwischen 1970 und 1998 abgenommen. Generell können wir aber sagen, dass ungefähr 9% weltweit an den Folgen eines Schlaganfalls versterben. Und wie die Frau Professor Koppensteiner schon in ihrer Einleitung gesagt hat, es ist die dritthäufigste Todesursache nach der ischämischen Herzerkrankung, nach dem Krebs. Und hier sehen Sie Zahlen aus Österreich, entspricht ungefähr dem, was ich gesagt habe. 15% der Frauen versterben an den Folgen eines Schlaganfalls, 9% der Männer. Aber ich soll über die zerebrale arterielle Verschlusserkrankung sprechen. Und beginnen wir mal mit dem einfachsten zu erhebenden Parameter, nämlich dem Stromgeräusch über der Halsschlagader. Wir können das sehr einfach in der Ordination, im Krankenhaus, in der Ambulanz auskultieren. Und wenn Sie so ein Stromgeräusch hören, dann können Sie davon ausgehen, dass bis zu 46% schon an einer moderaten koronaren Herzerkrankung leiden und zu 40% dieser Patientinnen und Patienten eine schwere koronare Herzerkrankung vorliegt. Also doch ein hoher Prozentsatz. Und wenn Sie diese Zahlen sehen, ist es nicht verwunderlich, dass die Wahrscheinlichkeit für Myokardinfarkt und auch für den kardiovaskulären Tod allein bei Patientinnen und Patienten signifikant erhöht ist, die ein Stromgeräusch über der Halsschlagader haben, das wir leicht auskultieren können. Zumindest bei den Diabetikern konnte auch gezeigt werden, dass bei Patientinnen und Patienten mit Stromgeräusch über der Karotis eine signifikant höhere Anzahl von Schlaganfällen zu verzeichnen ist. Das ist doch ein bisschen verwunderlich, weil wir alle wissen, dass ein Stromgeräusch an der Halsschlagader nicht immer durch eine signifikante Karotisstenose hervorgerufen werden muss. Wir wissen, die Hyperthyreose, Aortenklappenwitzien, wie zum Beispiel die Aortenklappenstenose, die Aortenklappeninsuffizienz oder AV-Fisteln können ein Karotisgeräusch machen. Aber wir haben 10-20% signifikante Karotisstenosen bei Patientinnen und Patienten mit Karotisstromgeräusch. Also eine relativ geringe Anzahl, trotzdem eine große Auswirkung in der Inzidenz. Wenn wir jetzt umgekehrt schauen, in einem Kollektiv, in einer Bevölkerung, hier in der Framingham-Studie, wie viel Prozent haben nun eine über 50-prozentige, sprich signifikante Karotisstenose? Ja, das waren Patientinnen und Patienten über 65 Jahre. Also 7% der Frauen und 9% der Männer haben so eine über 50-prozentige Karotisstenose. Nun, wenn wir nun einen Insult bereits vorliegen haben und die CAVK als Ursache für den Insult festgestellt wurde, dann finden wir die Läsion zu 20-30% an den extrakraniellen Karotiden, zu 5-10% intrakraniell und zu 15-33% sowohl intra- als auch extrakraniell. Was ist nun wichtig, wenn wir eine extrakranielle Karotisstenose haben, also in Lokotypika sozusagen, was ist wichtig für die Insultinzidenz? Nun, die Plaquebeschaffenheit, die Symptomatik und der Stenosegrad. Da möchte ich nicht vorgreifen, da wird Ihnen die Frau Professor Wilfort dann einiges darüber erzählen. Aber ich möchte Ihnen doch zeigen, aus der NASCE-Studie, dass sowohl dass bei symptomatischen Patienten unabhängig vom Stenosegrad die Wahrscheinlichkeit für einen Insult innerhalb von 5 Jahren häufiger ist als bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten. Natürlich nimmt die Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall mit dem Stenosegrad zu. Das gilt streng genommen aber nur bis 95-prozentige Stenosen, denn bei fadenförmigen Stenosen und bei Verschlüssen nimmt natürlich die Häufigkeit oder die Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall deutlich ab wieder. Nun, eine Karotisstenose ist, wie wir wissen, nichts Stationäres. Wir wissen, Karotisstenosen können in ihrem Stenosegrad zunehmen. Und auch da wissen wir, dass geringgradige Stenosen weniger häufig oder geringgradiger zunehmen als höhergradige Stenosen. Hier eine ältere Arbeit zitiert aus 97 und 84. Man hat damals gefunden, eine jährliche Progression im Schnitt von fast 5%. Das ist vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen geringer aufgrund der besseren Behandlungsmöglichkeiten. Nun, wenn wir eine CAVK vorliegen haben, wohin gehen denn die Insulte, wohin gehen die arteriellen Embolien? Nun, 41% haben wir Hemisphäreninsulte, hauptsächlich natürlich in der anterioren Zirkulation. Und das ist sehr wohl von großer Bedeutung, weil das sind gerade die Patientinnen und Patienten, die innerhalb eines Jahres versterben. Aber ich möchte Ihnen auch noch darauf hinweisen, dass die Karotisstenose nicht nur ein Parameter für den Schlaganfall ist, sondern auch für das Überleben, ähnlich wie der Dopplerindex. Und so ist es, dass Patientinnen und Patienten mit einer über 45 30%igen Karotenstenose signifikant häufiger versterben als solche ohne diese Karotenstenose. Und natürlich, ähnlich wie beim Dopplerindex, je höhergradiger die Stenose ist, umso höher ist das Mortalitätsrisiko. Und das geht hin bis zum Verschluss. Und natürlich, die Atherosklerose ist ja eine generalisierte Erkrankung. Patientinnen und Patienten mit Karotenstenose haben natürlich auch ihre Läsionen in anderen Körperregionen. Und so können wir umgekehrt sagen, wenn wir eine KHK vorliegen haben, dann finden wir auch zwischen 17% und 22% eine 50%- bis 80%-prozentige Stenose und in 6% bis 12% sogar eine über 80%-prozentige Stenose. Logischerweise, bei unseren schwerkranken PAVK-Patienten ist es noch deutlicher ausgeprägt. Bei 14% bis 34% finden wir eine 50- bis fadenförmige Karotisstenose und im 5% sogar einen Karotisverschluss. Ich darf noch einmal zu den KHK-Patienten zurückgehen. Die wahrscheinlich höchste Risikogruppe sind KHK-Patienten, bei denen ein Coronarbypass geplant ist. Hier fürchten wir natürlich das perioperative Insultrisiko. Und dieses steigt natürlich Entschuldigung, mit dem Stenosegrad. Und bei bilateralen über 80%igen, also hochgradigen, höchstgradigen Stenosen, haben wir ein perioperatives Insultrisiko von fast 25%. Und gerade in dieser Patientengruppe finden wir zumindest eine über 80%ige Karotenstenose in 8% bis 12%, also doch relativ häufig. Aus dem Gesagten geht indirekt hervor unsere Indikationen zur Revaskularisation. Wir betrachten symptomatische, also Patienten nach CIA, symptomatische Karotenstenosen über 70% als eine absolute Indikation zur Revaskularisation. Weiters haben wir in unserem Krankenhaus auch eine sogenannte relative Indikation zur Revaskularisation. Und zwar sind das asymptomatische Karotenstenosen über 80%, größer gleich 80%, mit einem zusätzlichen Kriterium. Das kann entweder sein eine dokumentierte, rasch progrediente Karotenstenose innerhalb der letzten 6 Monate, klar, weil da fürchten wir uns vor dem Karotisverschluss. Dann natürlich ein kontralateraler Karotisverschluss. Oder eine kontralaterale, hochgradige, höchstgradige, sprich über 80%ige Stenose. Und natürlich aus dem vorletzten Bild zu ersehen, vor geplanter großer Operation, in der Regel Aortokoronare-Bypass-Operationen. Also ich hoffe, ich konnte Sie kurz einführen in die Epidemiologie der CAVK und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.